NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. April 1694. Friedrich August I. wird Kurfürst von Sachsen.
Eine Schleuse trennt den grauen Krisenfrühling 2009 von der glitzernden Welt des Barock. Der Besucher muss zunächst vom Staub des Alltags befreit werden, denn im grünen Gewölbe ist die Luft so rein wie im Hochgebirge. Dann steht man mittendrin, in der Schatzkammer Augusts des Starken, und staunt. Welcher Glanz, welche Wunder, welch unfassbarer Reichtum. Im Westflügel des Dresdner Schlosses funkeln Spiegel, Bergkristall und Juwelen um die Wette. Zauberhafte Meisterwerke der Goldschmiedekunst finden sich neben grotesken Perlenfigürchen, schimmernden Nautiluspokalen, Schnitzereien aus Elfenbein oder Rhinozeroshorn. Kaum einer, der von so viel Pracht nicht überwältigt ist. Schon die Zeitgenossen waren hingerissen. Der hessische Leibmedikus Daniel Wilhelm Triller sattelte gleich sein Dichterross.
Das Auge sieht sich nimmer satt, sagt Salomon in seinen Sprüchen. Ach, dass er Dresden nicht gesehen hat. Vermutlich hätte er diesen Satz geändert, wo nicht ausgestrichen. Hier an dem königlichen Schatz, womit das grüne Zimmer pranget, sieht sich das Auge völlig satt, dass es nichts mehr zu sehen verlanget.
An Säulen und über Türen prangt das Monogramm jenes Mannes, der sich in dieser Wunderkammer verwirklicht hat. Friedrich August I., Kurfürst von Sachsen und König von Polen, scheint im grünen Gewölbe weiterzuleben. Es wirkt wie die Essenz seiner Person. Ein Gesamtkunstwerk, großartig, schillernd, theatralisch und übertrieben wie der sächsische Sonnenkönig selbst. Hier wurde nicht gekleckert, hier wurde geklotzt. Und zwar mit politischem Kalkül. August ließ seine Schatzkammer zu einer Zeit ausbauen, als ihm der Tod schon auf den starken Leib gerückt war.
Er hat einen Zuckerschock gehabt und musste ein Zeh amputiert werden und wusste auch, dass sein Sohn zwar wieder Kurfürst von Sachsen werden konnte, das war erblich, aber König von Polen, da musste er sich dann eben bewerben. Und da hat er ihm eine Wahlkampfplattform geschaffen und die können Sie heute noch besichtigen, das ist das grüne Gewölbe.
So Professor Dirk Syndram, Direktor der schönsten Schatzkammer Europas. Der polnische Adel, der seinen König in einer Wahl bestimmte, sollte angesichts dieser Schätze von der Bedeutung des sächsischen Bewerbers überzeugt werden.
Sie können da hineingehen und sehen dort die Pracht des Hofes, die finanziellen Möglichkeiten. Im Juwelenzimmer sind Millionen von Talern in den Vitrinen versammelt. Sie sehen dort aber auch das Alter der ganzen Dynastie, weil natürlich die ganze Familie Wettin seit dem 16. Jahrhundert eben Schätze aufgehäuft hat.
Die Wettiner hatten Geld. Schon der Großvater Augusts war berühmt für seine luxuriöse Hofhaltung und die prächtigen Feste. Sein Enkel schreibt später stolz:
Es blüheten unter ihm alle Ergötzlichkeiten und man konnte sagen, das ist der schönste Hof, den ein König zu der Zeit hatte.
In diesen Jahren spielt Klein Friedrich August noch keine Rolle am Kurfürstenhof. Er ist nur der zweite Sohn des Kurprinzen und für eine militärische Karriere vorgesehen. Seinen älteren Bruder Johann Georg kann er nicht ausstehen.
Er war von Natur und Gliedmaßen schwach, von Gemüt zornig und melancholisch.
Mit 17 tritt Friedrich August die obligatorische Kavalierstour an. Der Prinz soll im Hochadel Kontakte knüpfen und Erfahrungen sammeln.
Ganz konkret für Dresden, fürs Grüne Gewölbe, ist es wichtig, dass er in Versailles die Privaträume, auch Ludwig XIV. Sehen konnte. Und dort gab es eben die Kunstwerke vor verspiegelten Wänden auf Konsolen aufgestellt, was er dann später hier im Grünen Gewölbe neu eingeführt hat.
Fast 2 Jahre reist der lebenshungrige Fürstensohn mit kleinem Gefolge durch Europa. Friedrich August interessiert sich allerdings nicht nur für Politik und Hofkultur. Der starke junge Mann mit den dunklen Augen und dem sinnlichen Mund macht auch als Herzensbrecher unter Lodri von sich reden. Liselotte von der Pfalz, die ihn am Hof in Versailles eingeführt hat, stellt konsterniert fest:
Paris hat den Prinzen ganz verdorben.
1691 stirbt Augusts Vater und der verhasste Bruder tritt die Nachfolge an. Zusammen mit der Mutter beschließt Johann Georg IV., den vergnügungssüchtigen kleinen Bruder zu verheiraten. Als Braut wählen sie die fromme Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth aus, deren ohnehin schon langes Gesicht in dieser Ehe immer länger werden soll. Friedrich August langweilt sich schnell mit der biederen Gattin. Er setzt sich nach Italien ab, bis ein tödlicher Kuss sein Dolce Vita beendet.
Er wurde Kurfürst dadurch, dass sein Bruder sich an den Blattern infiziert hat, an seiner Geliebten.
Der melancholische Johann Georg hatte sich leidenschaftlich in ein so junges wie gerissenes Mädchen verliebt. Als seine Mätresse an den Blattern starb, war der Kurfürst untröstlich. Er warf sich über den Körper der Geliebten und küsste sie. 3 Wochen später raffte die Krankheit auch ihn hinweg. So erbt Friedrich August am 27. April 1694 den Kurhut von Sachsen. Voll Elan stürzt sich der 24-Jährige in die Regierungsgeschäfte, auch wenn er darauf kaum vorbereitet ist.
Ich denke, dass er mit seiner Aufgabe dann auch erheblich gewachsen ist, und das ist auch eine der großen persönlichen Leistungen, die er hatte, dass er also in die Funktion erstmal eines Kurfürsten hineingewachsen ist und seit 1697 dann eben auch eines Königs von Polen. Das ist ihm ja auch nicht in den Schoß gefallen, sondern das musste er sich erkämpfen.
Obwohl ihm die Nachwelt den Namen August der Starke verpasst hat, wird er doch nie der starke absolutistische Herrscher, der er gern wäre. Der junge Kurfürst schafft es nicht, die einflussreichen Stände in Sachsen zu entmachten. So sucht er nach anderen Möglichkeiten, seinen ungeheuren Ehrgeiz zu befriedigen. Friedrich August bewirbt sich um die Krone der Wahlmonarchie Polen. Er zahlt horrende Bestechungsgelder an den polnischen Adel und tritt zum katholischen Glauben über, was die protestantischen Sachsen zutiefst empört. Doch ihr Fürst erklärt seine Religion kurzerhand zur Privatsache und verspricht Toleranz für alle.
Er war jemand, der hohe Ziele hatte, und er war ja eigentlich nur Reichsfürst. Dann wird er Majestät, kommt in die Champions League, also in die Europäerklasse, mit Polen also auf einem ganz bedeutenden Posten.
Im Sommer 1697 hat er sein Ziel erreicht. Friedrich August wird zum König von Polen gewählt. Zur Krönung trägt der 27-Jährige ein selbst entworfenes Fantasiegewand, in dem er aussieht wie eine Mischung aus römischem Imperator und Elfenkönig. Das Kostüm mit goldenem Harnisch und wallendem Hermelinumhang ist allerdings so schwer, dass ihm während der Zeremonie die Luft ausgeht. Mit dumpfem Poltern sinkt Augustus Rex zu Boden, und man braucht eine ganze Weile, bis man den benommenen König wieder auf die Beine bringt. Liselotte von der Pfalz lästert in Versailles.
Da könnte man wohl mit Wahrheit sagen, Hoffart kommt vor dem Fall.
Das polnische Abenteuer verursacht riesige Kosten und bringt kaum reale Macht. Vor seinem neuen Volk möchte sich August gern als glorreicher Feldherr profilieren. Er schließt ein Bündnis mit Russland und Dänemark und lässt im Februar 1700 seine Truppen in das von Schweden besetzte Livland einmarschieren.
Sozusagen sein Ausrutscher in die Gewöhnlichkeit. Er wollte Ruhm, Fama gewinnen, der Nordische Krieg. Das war, was er dachte, eine gute Gelegenheit. Ein ganz junger schwedischer König kommt auf den Thron, unerfahren, mit dem kann man schon machen. Dummerweise war es ein militärisches Genie, Karl XII.
Über Jahre zieht sich das blutige Schlachten hin. Der junge Schwedenkönig nimmt August nicht nur die teuer erkaufte polnische Krone ab, sondern besetzt auch noch Sachsen. Erst 1709 endet dieser Albtraum mit dem Sieg Russlands über Schweden. August hat nur Verluste gemacht. Weite Teile Polens sind verwüstet, das Kurfürstentum ist ausgeplündert.
Er hat aber trotzdem sehr geschickt seine Macht immer weiter verstärkt. Als er in Polen am Boden lag, als man ihn in Sachsen verachtet hat, da hatte dann die Mehrwertsteuer eingeführt, die Generalkonsumptionsakzise, die so erfolgreich ist, dass sie heute noch erhoben wird. Und damit also das sich wieder finanziell aufgerüstet und den Thron des Königs von Polen wieder zurückerobert.
In der zweiten Hälfte seiner fast 39-jährigen Herrschaft konzentriert sich der König vor allem auf die Repräsentation. Er gibt Unsummen aus, um seine Herrlichkeit angemessen strahlen zu lassen. Ganz wie sein Vorbild, der 14. Ludwig von Frankreich.
Er hat das gemacht, damit seine Majestät also auch akzeptiert wurde. Das kennt man aber auch von heute. Wenn man in aller Munde sein möchte, da muss man was machen. August der Starke hat ein großes Fest gemacht, wo dann alle dann hinterher drüber geredet haben. Oder er hat einen Zwinger gebaut, wo alle drüber geredet haben.
Ganze Armeen von Architekten, Künstlern und Handwerkern sind damit beschäftigt, Dresden in das zauberhafte Elbflorenz zu verwandeln. Die bescheidene Schatzkammer seiner Ahnen lässt August zudem aus 9 Prunksälen bestehenden grünen Gewölbe ausbauen. Sein Hofjuwelier Dinglinger fertigt dafür barocke Wunderwerke, wie den Thron des Großmoguls Aurangzeb. Ein Modell mit 132 Goldfigürchen, von Diamanten, Rubinen und Smaragden übersät. Genauso fantastisch und prunkvoll sind auch Augusts Feste. Perfekt inszenierte Megashows, die sich über Wochen hinziehen.
Er fing damit an, 1694-95 mit dem ersten Karnevalsfest. Das war ja eher sowas wie venezianischer Karneval. Und dann hat er aber auch immer mal wieder aus politischen Gründen große Feste gefeiert. 1709, als der König von Dänemark hier vorbeikam, und auch später, als sein Sohn geheiratet hat, 1719, war das ein Fest, das also ganz Europa erschüttert hat.
Der Kurfürstkönig plant diese rauschenden Maskeraden nicht nur, sondern liefert höchst selbst Skizzen für Kostüme und Dekorationen. Natürlich spielt er auch persönlich mit, mal als Götterbote Hermes, mal als Alexander der Große. Augusts Superstar lässt es krachen und er hat viel Spaß dabei. In einer Charakterstudie seines Chefs stellt sein erster Minister Fleming etwas säuerlich fest:
Vergnügungssucht und Ehrgeiz sind die ihn beherrschenden Leidenschaften. Aber nach dem Vergnügen verlangt er doch wohl noch stärker. Nur zu oft haben ihm seine Vergnügungen einen Erfolg verwehrt, aber noch nie hat er sich von einer Ambition bei seinem Vergnügen stören lassen.
Augusts größtes Vergnügen ist die Liebe. Während seine Gattin, die Betsäule Sachsens, ein frommes Leben fern der Residenz führt, vergnügt sich der König mit schönen Frauen. Die weltgewandte Aurora von Königsmark wird die erste seiner offiziellen Mätressen. 9 weitere folgen. Die Damen verschlingen ein Vermögen. Dafür schenken sie ihm insgesamt 8 Kinder, was die preußische Königstochter Wilhelmine zu einer boshaften Übertreibung veranlasst.
Als er starb, schätzte man die Zahl der Kinder, welche er von seinen Mätressen hatte, auf 354.
Seine einflussreichste Favoritin ist Anna Constantia von Kosel. 9 Jahre glänzt die stolze und machtbewusste Frau als ungekrönte Königin an seiner Seite. Dann begeht sie den Fehler, sich in die Polenpolitik einzumischen. August serviert sie eiskalt ab. Er lässt sie auf der Burg Stolpen einsperren und vergisst sie dort einfach. Fleming konstatiert:
Die Mehrzahl seiner Mätressen hat sich in ihm getäuscht. Die Damen bilden sich ein, er liebe sie so sehr, wie er es ihnen immer wieder sagt. Aber er hält sie sich nur des eigenen Vergnügens wegen.
Obwohl der König in seinen letzten Jahren immer heftiger unter Diabetes leidet, setzt er sein Lotterleben fort. Bis zuletzt stürzt er sich in den Karnevalstrubel, säuft bis zu 7 Flaschen Wein am Abend und stopft sich mit fettem Essen voll. Außerdem verpulvert er die Staatskasse. Als Friedrich August am 1. Februar 1733 in Warschau stirbt, kann ihm sein Sohn zwar auf den polnischen Thron folgen, August III. Erbt aber auch eine Menge Schulden. Für den Direktor des Grünen Gewölbes allerdings kein Geld, das zum Fenster hinausgeworfen wurde.
Wenn August der Starke nicht existiert hätte, dann wäre das hier sicherlich ein wohlhabender Staat gewesen, von dessen Wohlhabenheit man aber heute nichts mehr sehen würde. Erst das, was August der Starke gemacht hat, eben seine Majestät gewinnen und ihr dann auch einen sinnlichen und bildlichen Ausdruck zu verleihen, hat Sachsen in Flor und Glanz versetzt. Und davon profitieren wir heute noch.
So kann der Besucher des grünen Gewölbes einen Hauch vom barocken Glanz mit in den krisengrauen Alltag nehmen.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an August den Starken, der am 27. April 1694 Kurfürst von Sachsen wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Benediktiner Hugo von Cluny.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.